Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Schlag auf Schlag. Italien bekommt neue Kredite und Regierungschef Monti will die Wirtschaft liberalisieren. Auf und ab. Für die Börsianer endet ein turbulentes Jahr und die Unsicherheit wird bleiben. Dann brüchiger Frieden. In der Elfenbeinküste schweigen die Waffen, doch Moslems und Christen misstrauen sich zutiefst. Und schließlich Schicksalsmomente.
When I saw on the TV that Gaddafi is killing his people, destruction the cities, I have no time to waste, just to resign.
Als ich im Fernsehen sah, wie Gaddafi seine eigenen Leute tötete, die Städte zerstörte, da verlor ich keine Zeit und trat zurück, sagt Ali Aushali, der libysche Botschafter in Washington. Er hat die Seite gewechselt. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der italienische Ministerpräsident Mario Monti hat neue Reformen angekündigt. Er will den Wettbewerb fördern und die Wirtschaft ankurbeln. Zudem hat sich das Land heute neues Geld beschafft. 7 Milliarden Euro fließen in die maroden Staatskassen. Manuel Rentsch.
Zwar ist es Italien heute gelungen, neues Geld von den Investoren zu bekommen, doch der Preis ist sehr hoch. Das Land muss für 10-jährige Anleihen einen Zins von fast 7% bezahlen. Das ist zwar etwas weniger als die rekordhohen 7,6% vor einem Monat, die Zinslast ist aber nach wie vor erdrückend. Einzig bei den kurzfristigen Anleihen hat sich die Lage etwas entspannt. Gestern konnte Italien mehrere Milliarden zu günstigen Konditionen aufnehmen. Das sind aber Kredite, die bereits in einem halben Jahr wieder fällig werden. Die Anleger sind also weiterhin zurückhaltend. Sie zögern, dem angeschlagenen Land langfristig Geld auszuleihen. Deshalb versucht die Regierung, das Vertrauen von den Investoren zurückzugewinnen. Regierungschef Mario Monti kündigte heute ein Wachstumsprogramm an, das den Staat nicht viel kosten soll.
Voi vedrete che la politica di crescita che proporremo al paese è una politica di crescita che non fa molto uso di denaro pubblico, anche perché ce n'è poco di denaro pubblico.
Der Staat habe gar kein Geld, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagt Mario Monti. Deshalb will der Ministerpräsident vor allem auf die Privatwirtschaft setzen. Die Firmen sollen wieder mehr Wachstum schaffen. Monti kündigte Reformen des Arbeitsmarktes und des Sozialwesens an. Reformen, die er Ende Januar im Detail präsentieren will.
Die angekündigten Reformen und was davon zu halten ist, gleich nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Syrische Oppositionsvertreter verlangen, dass der Chef der Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien abgesetzt wird. Der General soll ein enger Vertrauter von Omar al-Bashir sein, des mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten sudanesischen Präsidenten. In Paris sagte ein syrischer Oppositionssprecher, der sudanesische General vertrete ein Regime, das selber die Menschenrechte unterdrücke. Unterdessen haben die Sicherheitskräfte nach Angaben der syrischen Opposition heute mindestens 11 Menschen erschossen. Nach der blutigen Niederschlagung eines Streiks von Ölarbeitern in Kasachstan haben die Behörden 28 mutmaßliche Anführer verhaftet. Sie sollen die Ausschreitungen organisiert haben, bei denen 16 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 verletzt wurden. Außerdem wird den Verhafteten Brandstiftung vorgeworfen. Die Piloten der spanischen Fluggesellschaft Iberia haben trotz ihres Streiks eine gewisse Anzahl an Flügen durchgeführt. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden etwas mehr als 200 der normalerweise mehr als 300 Flüge durchgeführt. Es handelt sich laut Iberia unter anderem um die touristisch wichtigen Verbindungen zu den Balearen und den Kanarischen Inseln. Nicht durchgeführt wurden vor allem Kurz- und Mittelstreckenflüge. Die Schweizer Armee hat festgestellt, dass über 500 entlassene Wehrmänner ihre Dienstwaffe nicht zurückgegeben haben, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Nach einem Tötungsdelikt mit einer Dienstwaffe hatte die Armee veranlasst, dass die Waffenrückgaben der letzten Jahre untersucht werden. Es zeigte sich, dass von den über 500 unerledigten Fällen rund 180 Wehrmänner eine ausdrückliche Aufforderung erhalten hatten, ihre Waffe zurückzugeben. Diese Waffen werden nun von der Militärpolizei eingezogen, wie das Verteidigungsdepartement VBS mitteilt. Die Berner Kantonspolizei ermittelt wegen Unterschriftenfälschung im Zusammenhang mit einer Volksinitiative der jungen SVP. Die Stadt Bern hat fast die Hälfte der kontrollierten Unterschriften für ungültig erklärt, insgesamt 500. Die Verwaltung habe den Verdacht, dass systematisch gefälscht worden sei, bestätigte der Stadtschreiber einen Bericht der Berner Zeitung. Unklar ist, ob die Unterschriftenfälscher aus dem Lager der Initianten kommen. Möglich wäre auch, dass jemand mit den falschen Unterschriften die Initiative schädigen wollte. Mit der Volksinitiative verlangt die junge SVP strengere Kriterien für die Einbürgerung von Ausländern. Forscher des Universitätsspitals Zürich warnen vor einer zunehmenden Zahl von Drillingsschwangerschaften. Oft komme es zu Frühgeburten. Demnach kommen heute 40% mehr Drillinge zur Welt als noch vor 20 Jahren. Der Hauptgrund für die starke Zunahme sei die künstliche Befruchtung. Eishockey? Am Spengler Cup in Davos sind die Kloten Flyers ausgeschieden. Kloten verlor im Viertelfinale gegen den tschechischen Klub Vítkovice mit 1:5. Ski? Die Schweizer Männer haben bei der Weltcup-Abfahrt von Bormio einen Doppelsieg gefeiert. Didier de Fago gewann vor Patrick Küng. Dritter wurde der Österreicher Klaus Kröll. Beim Frauenslalom von Lienz siegte die Dominatorin dieser Disziplin, die Österreicherin Marlies Schild. Die Plätze 2 und 3 gingen an die Slowenin Tina Maase und die US-Amerikanerin Michaela Schifrin. Als beste Schweizerin klassierte sich Dennis Feierabend, sie wurde 15. Und Langlauf? Der Schweizer Dario Colonia ist zum Auftakt der Tour de Ski in Oberhof auf den 2. Platz gelaufen. Colonia wurde im Prolog nur von seinem Dauerrivalen, dem Norweger Peter Nordhyk, bezwungen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der schloss bei 5.897 Punkten, das ist ein Plus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.254 Punkten, ein Plus von 0,8%. Der Euro wird zu 1.2185 gehandelt und der Dollar zu 94,31 Rappen. Das Wetter? In der Nacht und Morgen zum Teil ergiebiger Schneefall, im Flachland vorübergehend auch Regen, im Süden Aufhellungen. Die Temperaturen im Norden 4 und im Süden bis 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht's hier weiter. Frisches Geld und neue Pläne. Die italienische Regierung sucht den Ausweg aus der Wirtschaftskrise. Wenig Platz und müdes Personal. Die griechischen Spitäler sind am Rande ihrer Belastung. Dann aufreibende Zeiten. Börsianer brauchen Nerven wie Drahtseile. Das gilt auch im nächsten Jahr. Hektischer Handel. Vor den Olympischen Spielen wechseln viele Pferde noch rasch den Stall. Geteiltes Land. Heute ist alles viel, viel besser als früher, sagt der Moslem aus dem Norden. Heute herrscht Terror, die Leute haben Angst, sagt ein Christ aus dem Süden. Eine Reportage aus der Elfenbeinküste. Und schließlich der Diplomat, der vorübergehend zum Rebell wurde. Das Porträt in unserer Serie Seitenwechsel. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website drs.ch. Italien steht mit dem Rücken zur Wand. Dem neuen Ministerpräsidenten bleibt nur wenig Zeit, um das hochverschuldete Land wieder auf Trab zu bringen. Nach dem einschneidenden Sparprogramm letzte Woche kündigte Mario Monti heute weitere Reformen an. Sie sollen vor allem die lahmende Wirtschaft ankurbeln. Ich habe unseren Mitarbeiter Rolf Pellegrini gefragt, wo der Regierungschef denn seine Schwerpunkte setze.
Nun, Monti blieb sehr im Allgemeinen, er blieb bei den Titeln hängen. Konkret wird der Plan Crescitalia-Wachstum erst im Februar vorliegen. Angekündigt hat Monti Maßnahmen zur Verbesserung des Wettbewerbs und des Kampfs gegen Kartelle. Die Arbeitsflexibilität soll erhöht werden. Mit anderen Worten, der rigide Kündigungsschutz in den großen italienischen Unternehmen soll fallen. Da werden aber die Gewerkschaften wohl kaum mitmachen. Daher versucht Monti, ihnen die Operation schmackhaft zu machen mit neuen sozialen Abfederungen, wohl für den Verlust der Arbeitsplätze. Er will außerdem Infrastrukturprojekte lancieren, Forschung und Ausbildung fördern und er sagt vage, es bestehe ein großes Interesse für den notleidenden, zurückgebliebenen Mezzogiorno, also für Süditalien.
Das tönt ja schön und gut, aber wie will Monti denn solche Projekte finanzieren?
Das ist genau der Punkt und er ging ein bisschen darauf ein, indem er sagte, ja, ein expansives Budget könne er nicht vorlegen.
Stichwort Liberalisierung, davon werden vor allem große Firmen profitieren. Welche Hilfe gibt es denn für die Kleinen?
Die Frage ist sehr wichtig, denn in Italien sind in der Tat 95% der Firmen kleine und mittelgroße Unternehmen und die stöhnen angesichts der Rezession. Und viele kommen angesichts von immer höheren Steuern und Abgaben nicht mehr über die Runden. Aber eine Antwort an Sie gab Monti heute nicht. Das sind die Banken, die vielen Kleinunternehmen keine Kredite mehr geben, weil sie selbst in Liquiditätsnöten sind, Credit Crunch. Und es ist der italienische Staat, die Verwaltung, die unsichere Kantonisten sind. Statt ihre Schulden an die Unternehmen, wie eigentlich erforderlich, binnen 3 Monate zu zahlen, zahlen die Verwaltungen bestenfalls nach 6 Monaten, manchmal auch erst nach 1,5 Jahren. Bezeichnenderweise hat Monti auf eine entsprechende Frage, ob er denn jetzt rasch dafür besorgt sein werde, dass die Saumseligen schneller ihre Schulden bezahlen, ausweichend reagiert. Er wollte sich nicht verpflichten, es fehlt an Geld.
Eben die Stimmung der italienischen Unternehmer ist auf dem Tiefpunkt, das zeigt eine Umfrage heute. Reichen denn diese angekündigten Reformen aus, um ihr Vertrauen in den Standort Italien zu stärken?
Nein, ganz gewiss nicht, denn die italienischen Kleinunternehmen, vor allem jene Norditaliens, also von Venetien bis zur Emilia-Romagna, sind jene, die Italiens Wirtschaftsflexibilität und Dynamik garantieren oder garantierten, auch auf den Weltmärkten. Sie sind die Motoren Italiens, aber sie sind häufig unterkapitalisiert und sie werden daher von der internationalen Krise sehr stark gebeutelt. Vor allem eben, weil sie kaum mehr an Kredite herankommen. Und die Steuern und Abgaben, die ihnen der Staat abverlangt, die sind skandalös. Bis zu 65% ihres Ertrages, ohne dass sie dafür auf der anderen Seite auf entsprechende staatliche Infrastrukturen und Unterstützung zählen können. Die weit verbreitete Steuerhinterziehung im Belpaese erklärt sich auch aufgrund dieser unbarmherzigen Steuermühle. Und wenn die Guardia di Finanza, die Finanzpolizei, den Kleinunternehmern noch stärker als in der Vergangenheit auf die Pelle rücken sollte, dann werden viele das Handtuch werfen und ihren Betrieb schließen müssen. Das bedeutet neue zusätzliche Arbeitslosigkeit.
Zumindest die Finanzmärkte geben Italien wieder leicht mehr Kredit. Für langfristige Staatsanleihen muss der Staat knapp 7% Zins bezahlen, weniger als vor ein paar Monaten. Ist das in erster Linie eine Verschnaufpause? Hat Monti das kommentiert?
Nun, Monti sieht eine leichte Trendwende, wie er sagte, und er hofft, dass seine Regierung die rechten Signale aussendet, Signale der Klarheit, der Verlässlichkeit, der Stabilität. Aber er warnt auch ausdrücklich, die Zeiten der Finanzturbulenzen an den Märkten seien noch nicht vorbei. Und er wundert sich ein bisschen, dass Spanien von den Finanzmärkten schonender behandelt wird als Italien. Er unterstreicht auch immer wieder, dass Italien im Konzert der EU-Staaten nun ganz zuvorderst mit Merkel und mit Sarkozy mitreden will. Die Isolierung und der Spott über Italien, das gehört für Monti ganz offensichtlich zur Vergangenheit, zu jener Vergangenheit des diskreditierten Berlusconi, wobei Monti seinen Vorgänger nie angreift. Er ist ja schließlich auch von dessen parlamentarischer Mehrheit abhängig.
Auskünfte von Rolf Pellegrini. Italien versucht, seinen ramponierten Ruf aufzubessern an den Finanzmärkten, unter anderem mit drastischen Sparmaßnahmen. Genau wie Griechenland, das noch viel tiefer in der Schuldenkrise drinsteckt. Was das heißt, zeigt unsere Mitarbeiterin Rodotea Seralidou am Beispiel der staatlichen Spitäler. Diese haben in Griechenland ohnehin einen schlechten Ruf und jetzt in der Krise wird ihnen auch noch Geld gestrichen. Doch der Andrang der Patienten ist so groß wie nie. Das Krankenhaus Evangelismos in Athen, eines der ältesten staatlichen Krankenhäuser Griechenlands. Menschen gehen ein und aus. Manche besuchen Patienten in einer der vielen Stationen. Die meisten aber wollen von einem Arzt untersucht werden. In öffentlichen Krankenhäusern ist die Behandlung fast umsonst. In Zeiten der Krise gehen deshalb immer mehr Patienten direkt ins Krankenhaus. Ein Arzt sagt: Es kommen jetzt 40-50% mehr Patienten zu uns als noch letztes Jahr. Die Leute haben kein Geld mehr, um eine private Arztpraxis zu besuchen. Hier zahlen sie ja nur eine symbolische Gebühr von 5 Euro. Er versuche zwar, sich für jeden Patienten Zeit zu nehmen, meint der Arzt, doch mit so einem Zulauf sei dies nicht immer möglich. Die Krankenhäuser seien chronisch unterbesetzt. Der Patient muss zwischen einer Woche und 10 Tagen auf seine OP warten. Wir können nur morgens operieren, uns fehlt das Personal. Im Ausland, in Belgien zum Beispiel, finden Operationen bis 17 oder 18 Uhr statt, hier nur bis 1:30 oder 2 Uhr mittags. Krankenpfleger Dimitris Pistolas sagt, er sei erschöpft, am Ende seiner Kräfte. Wir sind gezwungen, Prioritäten zu setzen. Was hat Vorrang? Was muss unbedingt gemacht werden? Wir rennen hin und her, um alles zu schaffen. Tagsüber ist ein Pfleger für 10 Patienten da, nachts einer für 30 Patienten. Areti, eine Sekretärin aus Athen, bestätigt die dramatischen Zustände in griechischen Krankenhäusern. Anfang des Jahres hatte ihr Mann eine akute Blinddarmentzündung. Gemeinsam suchten sie die Notfallstation des Evangelismos Krankenhauses auf. Wir waren um 11 Uhr morgens da und die Ärzte haben meinen Mann erst um 7 Uhr abends untersucht. Man hat ihm ein Bett im Flur gegeben. Als ich gefragt habe, ob er auch nach der Operation im Flur liegen bleibt, antwortete eine Schwester: Stellen Sie sich nicht so an. Es ist doch nur eine Blinddarm-OP und keine Operation am offenen Herzen. Nach diesem traumatischen Erlebnis war für Areti und ihren Mann klar, wir schließen eine private Krankenversicherung ab. Dafür zahlen sie für sich und ihren 16-jährigen Sohn insgesamt 2.300 Euro im Jahr. Viel Geld, sagt Areti. Doch wenn man bedenke, dass Ärzte in staatlichen Krankenhäusern oft Schmiergeld von den Patienten verlangen, seien diese Ausgaben eine sinnvolle Investition. Jede Familie hat so eine Geschichte von korrupten Ärzten zu erzählen. Die private Krankenversicherung ist zwar teuer, aber sie gibt mir Sicherheit. In den Privatkliniken ist das Personal freundlich, die Umgebung menschlich. Nicht zu vergleichen mit den staatlichen Krankenhäusern. Es ist wie Tag und Nacht. Verlangen die griechischen Ärzte in der Krise öfter Schmiergeld als vorher? Das lässt sich nicht belegen. Fest steht aber, die Ausgaben für die griechischen Krankenhäuser sollen nächstes Jahr nochmal um 13% gekürzt werden. Zusätzliche Ärzte und Pfleger wird es dann wieder nicht geben. Doch nicht alle Sparreformen seien schlecht, sagt der Arzt. Ein Schritt in die richtige Richtung sind die Online-Bestellungen von Medikamenten. Und es finden jetzt internationale Ausschreibungen für das Klinikmaterial statt. Da kann der Staat viel Geld sparen. In den vergangenen Jahren zeigten sich Krankenhausmanager den Pharmaunternehmen gegenüber sehr großzügig. Für Medikamente und medizinische Geräte zahlten sie oft mehr als das Dreifache der in anderen Ländern üblichen Preise. Zum Beispiel für Defibrillatoren, Maschinen, die ein flatterndes Herz wieder in Takt bringen. In Zypern kostet ein solches Gerät rund 11.000 Euro. In Griechenland aber wurden bis zu 43.000 Euro verlangt, fast 4-mal so viel. Auch hier dürften Bestechungsgelder geflossen sein. Durch die Gesundheitsreform sollen die Auswahlkriterien durchsichtiger werden. Allein dadurch erhofft sich die griechische Regierung eine Ersparnis von rund 1 Milliarde Euro. Die meisten Börsenanleger haben dieses Jahr Geld verloren. Der Swiss Market Index büßte rund 10% ein, an anderen Börsenplätzen waren die Verluste noch größer. Was die Nerven der Börsianer darüber hinaus besonders strapazierte, das waren die wilden Kursausschläge, nach oben wie nach unten. Hohe Volatilität nennt sich das im Fachjargon. Und hoch wird diese Volatilität wohl bleiben, auch im kommenden Jahr. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Ein Hoffnungsschimmer in der Euro-Schuldenkrise kann zu einem Kursfeuerwerk führen, eine kleine konjunkturelle Verunsicherung zu einem Kurssturz. Der Chef der Schweizer Börse, Christian Katz, sieht in diesem fast hysterischen Auf und Ab aber nichts Außergewöhnliches.
Es drückt aus, dass unsere Welt etwas riskanter und weniger gut prognostizierbar geworden ist auf der politischen, aber auch auf der wirtschaftlichen Seite.
Die Kapriolen an den Börsen als Spiegelbild einer unberechenbar gewordenen Welt. Harte Fakten wie die Geschäftszahlen eines einzelnen Unternehmens blenden Investoren und Händler aus. Ihre Emotionalität erhöht das Risiko.
Die meisten Schwankungen, die wir gesehen haben, sind wirklich Reflexionen einer neuen Ära, in der es höhere realpolitische und wirtschaftliche Risiken gibt als noch vor einigen Jahren.
Am heftigsten waren die Ausschläge dieses Jahr in den gewöhnlich ruhigen Sommermonaten August und September, als die Eurokrise von Griechenland auf Spanien und Italien überzugreifen drohte. Das zeigt der sogenannte Volatilitätsindex. Dieser Index, der auch als Angstbarometer bezeichnet wird, zeigt auf, wie sich die Kurse verändern. Demnach bewegte sich eine Aktie im August im Schnitt pro Tag um rund 3% nach oben oder nach unten. Das bereite langfristig orientierten Anlegern große Sorgen, sagt Sven Bucher, der Leiter der Aktienanalyse bei der Zürcher Kantonalbank.
Alle traditionellen, langfristig orientierten Investoren, seien das Pensionskassen, seien das aber auch Asset Manager oder Privatanleger, die haben natürlich keine Freude an solchen hohen Schwankungen.
Sie sollten sich vom hektischen Auf und Ab an den Märkten aber nicht anstecken lassen und keinesfalls die Anlagestrategie überstürzt ändern, rät der Börsenexperte. Pensionskassen haben heute im Schnitt einen Viertel ihres Kapitals in Aktien investiert. Freude dagegen haben kurzfristig orientierte Investoren, darunter sogenannte Daytrader. Sie nutzen die stürmischen Zeiten, um schnelle Gewinne einzufahren. Aber auch das gelinge ihnen nicht immer, sagt Sven Bucher von der Zürcher Kantonalbank.
Wir hatten in diesem Jahr eigentlich extrem hohe Volatilitäten und da kann eine falsche Positionierung sich doch dann sehr negativ ausgewirkt haben. Daytrader können durchaus auch ins Messer gelaufen sein bei diesen Kursbewegungen, die wir im letzten Jahr gesehen haben.
Sogar den berüchtigten Hedgefonds hat die überraschend starke Volatilität zu schaffen gemacht. Der durchschnittliche Fonds verlor in den ersten 11 Monaten dieses Jahres 4,4%, wie Daten des Branchendienstes Hedgefonds Research zeigen. Seit August hat sich die Lage zwar wieder ein wenig entspannt. Die Kursausschläge betragen im Schnitt noch etwa 1% pro Tag. Aber solange die Euro-Schuldenkrise schwelt, bleibt viel Bewegung in den Kursen. Neue, heftige Ausreißer nach oben wie nach unten sind nicht auszuschließen. Alles kein Grund zur Sorge, beschwichtigt Christian Katz, der Chef der Schweizer Börse.
Das ist nicht ein unbedingt neues Zeichen, sondern es ist etwas, was wir in den Finanzmärkten über die Jahrzehnte immer wieder über längere Phasen erleben können.
Auf Abschnitte mit großen Kursausschlägen folgten Abschnitte mit geringen Ausschlägen. Man empfinde die derzeitigen Märkte nur als so turbulent. Die vorhersehbare, stabile Aufwärtsbewegung vor der Krise habe Händler und Investoren verwöhnt.
In den Jahren nach dem Millennium wurden wir etwas zu behäbig als Marktteilnehmer. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Risiken sehr billig sind, dass Volatilität sehr tief ist.
Das hat sich im Herbst 2008 mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers abrupt geändert. Nie schlugen die Kurse so heftig aus wie damals. Gemäß dem Volatilitätsindex bewegte sich eine Aktie an einem Tag im Schnitt um 5%. Und noch immer herrscht Unruhe, wie Christian Katz, der Chef der Schweizer Börse, sagt.
Ich denke, wir sind in einer Phase eines Nachbebens der Krise, die wir 2007 und 2008 erlebt haben.
Wie viele weitere Nachbeben noch folgen, lässt sich nicht vorhersagen. Klar ist nur, die Unwägbarkeiten bleiben und damit auch die heftigen Kursausschläge mit all ihren Chancen und Gefahren.
Ivan Lieberherr berichtete. Es ist 18 Uhr und gut 24 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und mit Beiträgen zu eingebürgerten Pferden, der geteilten Elfenbeinküste und dem Seitenwechsel eines libyschen Botschafters geht es weiter. In 7 Monaten beginnen in London die Olympischen Spiele. Startet ein Athlet für die Schweiz, muss er auch Schweizer Bürger sein. Im Pferdesport mit seinen 3 olympischen Disziplinen gibt es eine zusätzliche Regel. Da muss auch das Pferd einen Schweizer Besitzer haben. Die Besitzverhältnisse müssen bis am 31. Dezember geklärt sein, also bis übermorgen. In den vergangenen Wochen ist deshalb der Handel mit Rennpferden heiß gelaufen. Michelle Schönbechler.
Carlina, Nasa, Westside und Luis. Alle diese Pferde müssen per Ende Jahr in der Schweiz angemeldet sein, sonst dürfen sie im kommenden August nicht mit dem Schweizer Reitteam an den Olympischen Spielen in London teilnehmen. Urs Grünig, der Ägyptenchef der Schweizer Springreiter, erklärt.
Der Besitzer der Pferde muss irgendwie mit der Schweiz zusammenhängend sein. Die Firma oder der Eigentümer der Pferde, der muss in der Schweiz eingetragen sein oder Schweizer sein.
Häufig ist der Pferdebesitzer, der zugleich Sponsor eines Reiters ist, nicht gleiche Nationalität wie der Reiter. So wie beim aktuellen Weltranglisten-Vierten Pius Schwitzer. Seine Spitzenpferde gehören einem Belgier, der aber in der Schweiz eine Firma ansässig hat. Der Reiter ist darauf angewiesen, dass ihm sein Sponsor die Pferde zur Verfügung stellt und die Tiere nicht verkauft. Immer dann, wenn nun die olympische Frist droht, fürchten sich die Reiter vor dem Verkauf ihrer Spitzenpferde. So auch dieses Jahr. In den letzten Wochen ist der Handel heiß gelaufen, bestätigt Equipenchef Urs Grünig.
Auch in der Schweiz wurde da viel gemunkelt und hin und her und sonst waren wir recht verschont in der Schweiz. Meines Wissens ist kein Spitzenpferd verkauft worden. Ich hoffe, das wird ja auch in den letzten Tagen nicht mehr der Fall sein.
Die Sponsoren der Schweizer Equipe ihrerseits waren aber auf Einkaufstour. So hat der Sponsor des Schweizer Spitzenreiters Steve Gerda kürzlich ein vielversprechendes Pferd aus Belgien erstanden. Für bis zu 4 Millionen Franken wechseln in diesen Tagen Pferde die Hand. Bei solchen Angeboten kann nicht jeder Besitzer widerstehen, erklärt Urs Grünig, der auch schon international erfolgreiche Pferde besaß.
Es gibt Besitzer, die sagen, nein, mein Pferd verkaufe ich nicht. Ich will mein Pferd an der Olympiade sehen. Ich will dabei sein. Da spielt immer auch ein bisschen Ehre mit. Da spielt Ehrgeiz mit, selbstverständlich. Da gibt es natürlich auch andere Gründe, die das Monetäre betreffen. Da sagt man, ja gut, wenn ich einen solch guten Preis erzielen kann, warum nicht, dann ist mir das Portemonnaie natürlich auch wieder näher.
Und so kommt es kurz vor Jahreswechsel zur einen oder anderen neuen Paarung. Es bleibt allerdings nicht viel Zeit, um die Zusammenarbeit zwischen Reiter und Pferd abzugleichen.
Jeder Reiter reitet anders und jedes Pferd ist anders. Und sehr oft sind ja genau diese Harmonie, die nur bei einem Reiter oder einer Reiterin mit einem Pferd stimmt. Da muss einfach alles stimmen und das ist sehr, sehr selten, dass wirklich alles so zusammenkommt, dass man die Garantie hat. Die Garantie hat man ja sowieso nie, aber dass man die Garantie hat, doch, es stimmt und es passt.
Im besten Fall reicht es für eine olympische Medaille. Doch viele hochkarätige Pferde landen bei weniger bekannten Reitern, solchen, denen ein kaufkräftiger Sponsor die Teilnahme in London sichern möchte.
Diese Reiter haben so auch die Möglichkeit, dann wirklich an grossen Championats teilzunehmen, sehr gute Pferde zu reiten, an der Olympiade teilzunehmen. Und da, Geld regiert die Welt auch, da ist ganz klar eindeutig.
Und so freut sich der eine oder andere Reiter aus der Ukraine, aus Südamerika oder der Dominikanischen Republik über ein neues Pferd im Stall. Ob das den Erfolg im Parcours garantiert, bleibt dahingestellt. Denn nur wenn Reiter und Pferd perfekt harmonieren, endet der Wettkampf auf dem Podest und nicht im Wassergraben.
Vor einem Jahr hatte die Elfenbeinküste 2 Präsidenten. Einen neuen, Alassane Ouattara, der frisch gewählt wurde, und einen alten, Loro Gbagbo, der seinen Sessel nicht räumen wollte. Beide waren seit Jahren erbitterte Feinde. Die Staatengemeinschaft verhängte Sanktionen, schickte Blauhelme, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich mobilisierte eigene Infanteristen. Nun sitzt der alte Präsident im Gefängnis am Internationalen Strafgericht in Den Haag und der neue fest im Sattel. Es wurden sogar Parlamentswahlen abgehalten. Doch die Elfenbeinküste bleibt ein geteiltes Land, wie unser Mitarbeiter Samuel Buri erfahren hat.
Fragt man jemanden in der Wirtschaftsmetropole Abidjan, wie es der Elfenbeinküste geht, dann hängt die Antwort vom Quartier ab. In Abobo etwa trifft man Leute aus dem Norden, Muslime von der Ethnie der Djula oder Malinke. Sie sind Anhänger des Präsidenten Alassane Ouattara. Es gehe viel, viel besser, sagt ein junger Mann.
Nous aujourd'hui, c'est mieux que quelques mois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'on arrive à marcher sans être inquiet. Vraiment, ce côté, on dit merci à Monsieur le Président de la République.
Man werde nicht mehr belästigt auf der Straße und dafür danke man dem Präsidenten. Im Quartier Yopougon hingegen leben Christen aus dem Süden des Landes, etwa vom Volk der Bété. Und sie beklagen sich. Es habe vielerorts bewaffnete Männer, die die Bevölkerung praktisch in Geiselhaft nehmen würden.
Aujourd'hui, vous trouvez des gens en armes qui prennent la population en otage. Donc c'est l'insécurité permanente, c'est le terrorisme, les gens ont peur.
Terrorismus sei das. Die Menschen hätten Angst. Das sagt Sylvain Miaka Ouretto. Er ist Präsident des Front Populaire Ivoirien FPI. Der FPI ist die Partei der Leute aus dem Süden, gegründet vom Ex-Präsidenten Laurent Gbagbo. Die beiden Aussagen sind typisch für die Situation der Elfenbeinküste. Es ist, als ob man im Land mit zwei Realitäten leben würde. Der Streit um die Präsidentschaft zwischen Gbagbo und Ouattara, die blutigen Auseinandersetzungen im Frühjahr, bei welchen 3000 Menschen umgekommen sind, bis Gbagbo dank internationaler Hilfe gefangen genommen wurde, das alles teilt das Land bis heute in zwei Lager. Und doch, alle sprechen immer von Versöhnung, auch der Präsident des FPI. Wir haben uns immer dem Ziel verschrieben, unser Land nach der Krise zu versöhnen. Wir haben gesagt, das kann man nur gemeinsam machen, in der Eintracht, in Frieden, im Rahmen einer wahren Versöhnung. Dabei ist die Lage in der Elfenbeinküste alles andere als versöhnlich. Die Regierung hat die Söldner, welche für den neuen Präsidenten Ouattara gekämpft haben, noch nicht unter Kontrolle gebracht. Am Wochenende wurde ein junger Mann bei einer Straßensperre von Söldnern zu Tode geprügelt. In der Folge demonstrierten Jugendliche, 5 wurden dabei erschossen. Vor den Wahlen wurden 3 Journalisten eines FBI-Blattes vorübergehend festgenommen. Im Gefängnis sitzen bisher nur Leute der Gbagbo-Seite und Laurent Gbagbo selbst wartet seit 2 Wochen in Den Haag auf seinen Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen indirekter Beihilfe zu Mord und Vergewaltigung. Die Elfenbeinküste hat aber auch Fortschritte gemacht in den letzten Monaten. Das bestätigt Doudou Dien, UNO-Sonderberichterstatter, der die Menschenrechtslage im Land untersucht hat.
N'oublions pas que nous sortons d'une crise dont la violence a baissé juste il y a quelques mois. Il s'est passé beaucoup de choses.
Vergessen wir nicht, wir kommen aus einer Krise, deren Gewalt erst vor einigen Monaten zurückgegangen ist. Es ist vieles passiert, etwa die Präsidentschaftswahlen, zwar von Gewalt überschattet, aber schließlich erfolgreich. Die Parlamentswahlen, dann die Wiedereinsetzung der staatlichen Institutionen, die Verstärkung der Justiz. Jetzt sind wir in einer Dynamik des Wiederaufbaus. Es braucht viel Zeit, doch es tut sich einiges. Ebenfalls ein Zeichen Richtung Versöhnung ist die Wahrheitskommission, eingesetzt vom Präsidenten. Sie soll die Gräuel im Konflikt Anfang des Jahres untersuchen und Schuldige finden, auf beiden Seiten, Nord und Süd, Ouattara und Gbagbo. Sonderberichterstatter Dien dazu: Die Kommission ist ein Statement, Ausdruck des Willens der Politik. Doch nun muss man der Kommission auch die Mittel geben, ihr erlauben, ihre Arbeit zu machen, und zwar langsam und gründlich. Die Krise in der Elfenbeinküste zu verarbeiten, hinter sich zu lassen, das braucht Zeit. Kann nicht von heute auf morgen bewältigt werden. Einen erneuten Ausbruch des Konflikts will aber niemand, wie auch Sylvain Miaka Ouretto vom FPI sagt. Heute betet jeder Ivorer, dass es nie mehr so weit kommt. Niemand wünscht sich wieder einen Krieg. Auf jeden Fall haben wir als politische Partei eine solche Idee aus unserem Programm verbannt. Im Gespräch mit Leuten beider Lager spürt man wenig Aggression, jedoch eine tiefe Abneigung. Der amtierende Präsident Ouattara hat bisher kaum etwas getan, um die Gegner, den FPI, versöhnlich zu stimmen. Er konzentriert sich auf den Wiederaufbau der Wirtschaft mit Hilfe des Westens. Doch vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg für eine friedliche Elfenbeinküste. Dass sich das Land nach Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs erholt, dass es Jobs gibt für die Jugend. Wenn Ouattara jungen Ivoran eine Perspektive bieten kann, wird die Versuchung kleiner, wieder zur Waffe zu greifen.
Samuel Buri berichtete aus der Elfenbeinküste. Und nun zu unserer Serie zum Jahreswechsel. Wir porträtieren Menschen, die in diesem turbulenten Jahr umdenken mussten, die Seite gewechselt haben. Und da stellt sich manchmal auch die Frage, welche Seite denn die richtige ist. Für Diplomaten ist die Frage normalerweise einfach zu beantworten. Die richtige Seite, das ist jene des eigenen Staates, den man im Ausland zu vertreten hat. Doch für libysche Diplomaten war im Jahr des blutigen Machtwechsels nur noch wenig normal. Der Botschafter in den USA war einer der ersten, der sich von libyschen Gewaltherrscher Gaddafi lossagte und sich der Protestbewegung anschloss. Ein Seitenwechsel, der im richtigen Moment kam, aber auch einer, der Fragen aufwirft. Beat Soltermann hat Ali Aushali in Washington getroffen.
You can do everything in Libya except one thing, to criticize Gaddafi or his government or his family especially.
Man könne in Libyen alles tun, sagt der höfliche, kahlköpfige Mann mit den traurigen Augen. Nur eines, das gehe nicht. Gaddafi, seine Regierung oder seine Familie kritisieren. Ali Aushali sitzt mir gegenüber an seinem Schreibtisch aus Holz. Der libysche Botschafter spricht immer noch im Präsens über Muammar al-Gaddafi, dem von Rebellen gelynchten Diktator. Wir sind im schlicht eingerichteten Büro des Botschafters, nicht an der schicken Embassy Row oder im vornehmen Quartier Woodley Park, sondern im 7. Stock des heruntergekommenen Watergate-Bürokomplexes. Von hier aus hat Aushali beobachtet, wie der arabische Frühling nach Libyen kam und wie Gaddafi den Aufstand mit Gewalt zu unterdrücken versuchte. Als ich am Fernsehen sah, wie Gaddafi gegen das Volk vorging, wie seine Söldner Libyerinnen und Libyer töteten, wie Frauen vergewaltigt wurden, wie er die Städte zerstören ließ, da hat es für mich nur eine Option gegeben, sagt Aushali, in Protest von meinem Amt zurückzutreten. Das war am 21. Februar. Gaddafi selbst hatte einen skurrilen Auftritt mit Regenschirm. Saif Gaddafi, die Nummer 2 im Staat, hatte eine Brandrede gehalten. Die Diktatur war unter Druck. In Indien, Bangladesch, in Schweden und auch anderswo traten die libyschen Botschafter zurück. Und in den USA trat Ali Aushali am Folgetag im US-Frühstücksfernsehen auf. Nervös, die Hand mit dem Notizzettel zitterte leicht, schaute er in die Kamera und sagte:
I resign from serving the current dictatorship regime.
Ich trete zurück als Botschafter des Diktatorregimes. Ich fordere Gaddafi auf, zu verschwinden und das libysche Volk in Ruhe zu lassen.
I am calling for him to go and leave our people alone.
Die Ereignisse in Libyen seien schrecklich, sagte er und zur Welt gewandt: Bitte, bitte, helfen Sie dem libyschen Volk.
Please, please help Libyan people.
Heute, ein paar Monate später, lehnt Ali Aushali in seinem Stuhl zurück und erblickt aus dem Fenster seines Büros. Unten kriecht das braune Wasser des Potomac Rivers vorbei.
It was a simple and easy decision for me.
Es sei eine einfache Entscheidung gewesen, sich öffentlich vom Gaddafi-Regime loszusagen, resümiert er. Und man möchte dem Botschafter glauben, wenn es da nicht auch ein paar Fragen gäbe. Warum, zum Beispiel, hat er dann nicht schon früher die Seite gewechselt? Dass Gaddafis Regime die Menschenrechte mit den Füßen trat, war schon lange vor dem 21. Februar bekannt.
I think all the Libyan and the international community realizing that Gaddafi, he is not.
Alle Libyer haben gewusst, dass Gaddafi kein Freund der Demokratie und der Menschenrechte war. Gaddafi aber hat sich mit Söldnern und Familienangehörigen umgeben, die ihn beschützten. Niemand innerhalb Libyens habe da etwas ändern können.
There is no way for any Libyan inside Libya can do anything.
Ali Aushali kam im Jahr 2004 nach Washington, um die Beziehungen Libyens mit den USA zu normalisieren. Zuerst als libyscher Interessensvertreter, später ab 2009 dann als offizieller Botschafter. Er habe von Anfang an eng mit Libyens Exilgesellschaft zusammengearbeitet. Alles keine Gaddafi-Freunde, betont er. Mit ihrer Hilfe habe er einen schleichenden Wandel in der Heimat herbeiführen wollen. Was anderes hätte ich tun sollen, fragt Ojali.
Shall I resign and stay here and or there whatsoever? Or shall we continue as
hätte ich abtreten sollen? Oder war es nicht besser, mit dem Regime zusammenzuarbeiten? Klar, es hatte darunter einige Monster, aber es hatte auch viele ehrliche Menschen. Hätte ich die alle im Stich lassen sollen? Mein Rücktritt im Februar machte deshalb Sinn, weil er etwas bewirkt hat. Er hat die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt. Sein Seitenwechsel sei ziemlich spektakulär gewesen, wende ich ein. Schließlich habe er die diplomatische Karriere noch vor Gaddafis Machtergreifung 1969 begonnen. Ali Ojali absolvierte danach im Machtapparat Gaddafis geradezu eine Bilderbuchkarriere. Kaum vorstellbar, dass der Despot jemanden nach Washington schickt, dem er nicht vertrauen kann. Die Seite zu wechseln, gerade noch rechtzeitig, war da nicht auch ein gehöriges Maß an Opportunismus mit dabei?
Well, let me tell you, I'm not from Gaddafi's families, I'm not from Gaddafi's circle, and I'm not
Wissen Sie, erklärt Ali Ojali, ich bin kein Mitglied der Gaddafi-Familie, stamme nicht aus dem Gaddafi-Umfeld. Ich bin ein libyscher Karrierediplomat. Ich diene dem Volk und nicht dem Herrscher. Mit Gaddafi habe ich nie telefoniert und bin mit ihm auch nie zusammengesessen, so wie wir jetzt.
I never sit with Gaddafi like you and I. We never have a private meeting. I never speak to him or he never call me on the phone. Never.
Persönlich habe er ihn nur einmal getroffen. Das sei im 2009 bei der UNO gewesen.
Gaddafi, when I met him in New York in 2009.
Da habe Gaddafi ihm gesagt, ich kenne sie nicht, aber die Leute loben ihre Arbeit. Und er hatte recht. Er kannte mich nicht.
Exactly. And he was right. He didn't know me.
Allerdings, spätestens nach der Fahnenflucht kannte Gaddafi seinen Mann in Washington. Wütend sei er gewesen auf seinen abtrünnigen Botschafter. Ojali musste aus der Botschaft raus, verlor Pass und Immunität. Von diesem Moment an arbeitete er für die Aufständischen. Er habe sie von Washington aus unterstützt, sagt er. Und als die USA die neue Regierung im August anerkannten, wurde der Botschafter des alten Regimes der neue Botschafter der neuen Regierung. Ali Ojali zog wieder in die Botschaft ein. Es gäbe keinen politischen Wandel wie jenen in Libyen ohne die Unterstützung etablierter Kräfte.
These people who fought Gaddafi for 8 months, we don't import them from anywhere.
Die Menschen, die Gaddafi bekämpft haben, sie sind nicht irgendwoher importiert worden. Es sind Menschen gewesen, die seit Jahren in Libyen gelebt und gearbeitet haben. Nicht alle haben die Ideologie Gaddafis verbreitet. Nicht alle sind korrupt gewesen oder haben gefoltert. Diese Menschen, sagt Ojali, darf man nun nicht daran hindern, die Zukunft Libyens zu gestalten. In Libyen gäbe es jetzt viel zu tun, viel nachzuholen, was verpasst wurde, sagt Ali Ojali. Er wolle seinen Teil beitragen zum Aufbau eines neuen, demokratischen, prosperierenden Libyens, sagt er mir zum Abschied. Was ist das Wichtigste dabei, will ich noch wissen.
To reconcile. Reconciliation now among the Libyans is very important.
Die Versöhnung. Die Versöhnung unter den Libyern sei nun sehr wichtig, sagt Ali Ojali, der alte und neue libysche Botschafter in Washington, D.C.
Ein Bericht von Beat Soltermann. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.